Ja, ich habe gerade bei der Mitgliederaufnahme auch gedacht, dass ich diese Gemeinde echt feiere. Also ihr seid wirklich cool und ich bin richtig froh, hier zu sein und predigen zu dürfen. Gottes Geist ist einfach präsent. Ja, meine Predigt trägt den Titel vom Abschied nehmen und dem Weg nach Hause. Und wir haben ja gerade Himmelfahrt gefeiert mit einem Open-Air-Gottesdienst. Ich war leider nicht dabei, weil ich krank war, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, das war eine gute Zeit. Ja, und Himmelfahrt, oder an Himmelfahrt erinnern wir uns ja daran, dass Jesus zum Vater zurückgegangen ist und dass ja, er erhöht wurde zum Vater und dass ihm alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gegeben ist. Also es bedeutet, hat Alex vorhin auch schon gesagt, dass er die Welt in seiner Hand hält. Und das ist ja voll der Grund zur Freude. Aber ich muss sagen, dass ich mir manchmal irgendwie wünschte, Jesus wäre gar nicht wieder zurückgegangen. Weil irgendwie wäre es doch wirklich cool, wenn er noch hier wäre, so als Mensch, so ganz leibhaftig. Also wenn er so da wäre, dass man ihn berühren könnte, dass man face-to-face mit ihm sprechen könnte. Und ich merke, dass da oft eine Sehnsucht in mir ist nach Jesus, also danach, dass er wirklich ja, greifbar ist. Ich weiß nicht, ob es manchen von euch auch so geht. Und ja, Jesus lebt. Er lebt und er ist auch da, er ist erlebbar. Aber doch gibt es da Momente, in denen es auch einfach schwierig ist, ihn irgendwie zu spüren. Und ich beneide die Jünger oft darum, dass sie Jesus so erlebt haben, dass sie 3 intensive Jahre mit ihm hatten, wo sie wirklich ja, mit ihm sprechen konnten, wo sie ihn Dinge gefragt haben, wo sie Zeichen und Wunder erlebt haben und auch selber Wunder vollbringen konnten. Und gleichzeitig stelle ich es mir richtig schwer vor, sich nach diesen 3 Jahren dann wieder von ihm zu verabschieden. Wie sehr müssen sie ihn danach vermisst haben? Aber Jesus lässt sie auch nicht einfach so zurück. Er geht ja nicht und sie sind total überrascht und denken, oh, jetzt ist er weg, sondern er hinterlässt ihnen ja auch etwas. Er gibt ihnen etwas mit auf den Weg. Und der Bibeltext, den ich euch heute mitgebracht habe, der ist auch so etwas, was Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben hat. Der steht in Johannes im Kapitel 14 und das ist innerhalb der Abschiedsreden im Johannesevangelium. Es sind also die Worte, die Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat, bevor er ans Kreuz gegangen ist, bevor er gestorben ist, wieder auferstanden ist und ja, zum Vater zurückgegangen ist. Und in dem Moment, wo Jesus diese Worte spricht, da wissen die Jünger noch gar nicht genau, was passiert. Sie verstehen es noch nicht wirklich. Aber ich bin mir sicher, dass sie im Nachhinein sich daran erinnert haben und dass vieles, was da noch irgendwie rätselhaft war, plötzlich Sinn ergeben hat. Und dass sie, aber auch wir heute, Trost und Ermutigung in diesen Worten finden können. In einer Zeit, die irgendwie noch nicht so richtig vollkommen und ja, vollständig ist, so eine Zwischenzeit, in der wir gerade leben, in der die Sehnsucht nach einem völligen Ankommen bei Gott noch nicht ganz gestillt ist. Und in genau diese Sehnsucht sprechen Jesu Worte aus Johannes 14. In genau diesen Raum, in diesem Raum können diese Worte lebendig werden. Und ich stelle mir das so vor, dass die Jünger, ja, irgendwann nachdem Jesus wieder in den Himmel aufgefahren ist, dass sie so beieinander saßen und vielleicht auch schon mit Widerständen zu kämpfen hatten, verfolgt wurden. Und dass sie sich dann nochmal an diese Worte erinnert haben und plötzlich so dachten, wow, okay, jetzt verstehen wir das irgendwie besser. Ich lese aus Johannes 14 die Verse 1 bis 6. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Woher, wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Mir sind in diesem Text drei Aspekte aufgefallen, die Jesus hier aufgreift. Einmal das Abschiednehmen, die Heimat bei Gott und das Unterwegssein. Denn Jesus nimmt Abschied von seinen Jüngern, aber gleichzeitig gibt er ihnen auch eine Hoffnung. Er schenkt ihnen Hoffnung auf eine himmlische Heimat und er zeigt ihnen, wie der Weg dorthin aussieht. Ja, Abschiede können ziemlich schmerzhaft sein, vor allem wenn es der Abschied einer geliebten Person ist und man nicht so genau weiß, wann man sich wieder sieht. Ja, Jesus weiß zu dem Zeitpunkt, dass seine Stunde gekommen ist, die Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Aber seine Jünger, die sehen noch nicht, was auf sie zukommt. Vorher in dem Kapitel in Johannes 13 wird der Verrat von Judas angekündigt und die Verleugnung durch Petrus. Es sind also auch keine besonders blumigen Aussichten. Und dennoch spricht Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern zu: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Noch ist Jesus da, aber bald wird er nicht mehr da sein, zumindest nicht mehr so wie vorher. Und dann ist der Glaube, das Vertrauen das, was trägt. Das Vertrauen darauf, dass er handelt. Und auch wir fühlen uns manchmal irgendwie verlassen von Gott. Und wenn Chaos und Angst uns einzunehmen versuchen, dann spricht Jesus uns zu: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und es sind nicht nur leere Worte. Der Glaube an Jesus ist gleichzeitig der Glaube an den lebendigen und handelnden Gott. Und die Auferstehung Jesu, die bezeugt diese starke Hand Gottes. Das ist jetzt noch nicht sichtbar, als Jesus das sagt. Noch steht ihm der Weg zum Kreuz bevor. Ein Weg voller Verspottung, voller Hohn, voller Schmerz. Und dennoch sagt er zu seinen Jüngern: In allem, was kommen wird, muss euer Herz nicht erschrecken, denn ich bin den Weg des Leidens für euch gegangen. Ich habe den Tod überwunden und deshalb braucht euer Herz nicht zu erschrecken. Und dann fährt Jesus fort. Er spricht von vielen Wohnungen im Haus seines Vaters, davon, dass er einen Ort vorbereitet für seine Nachfolger. Und davon, dass er wiederkommen wird. Dass er alle, die an ihn glauben, zu sich nimmt, damit sie bei ihm sind. Es bleibt also nicht bei dieser bloßen Aufforderung, an ihn zu glauben, sondern er bringt ja seinen Jüngern und auch uns eine Vision der Zukunft. Eine Vision von einem himmlischen Zuhause. Und er bereitet diesen Ort für uns vor. Unsere Heimat im Himmel. Und Heimat ist so ein Wort, das löst, glaube ich, bei uns ganz unterschiedliche Assoziationen aus. Bei den meisten, es kann ein Ort sein, vielleicht ein Gefühl, ein Geruch, Menschen. Und ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr an den Himmel denkt oder an das Leben bei Gott, das Leben nach dem Tod. Ihr könnt ja mal kurz überlegen, wie euer Bild vom Himmel aussieht. Und ich habe mir als Kind den Himmel so vorgestellt, wie es so ganz klassisch ist. Ich dachte, da wäre alles weiß und da sind Wolken und irgendwie man schwebt so von Wolke zu Wolke und ja, sieht so ein paar Leute wieder, die man schon kennt. Also auch viele Engel mit Trompeten und Gott sitzt da auf seinem Thron. Aber Jesus, der spricht hier viel konkreter. Er spricht von Wohnungen im Haus des Vaters. Und da kommen bei mir ganz andere Bilder in den Kopf. Und ich habe euch mal ein paar mitgebracht. Können wir uns mal angucken, wenn man so Schloss, Palast, Wohnungen oder so googelt, dann kommen da ganz unterschiedliche Bilder. Hier eine Wohnung von innen, bei den Hobbits, sind auch Wohnungen. Oder auch ein Schloss, ein großes Haus mit ganz vielen einzelnen Wohnungen. Ja, die Bibel, die spricht nicht so oft darüber, wie das Leben im Jenseits aussieht. Aber wenn sie darüber spricht, dann sehr bildlich. So wie Jesus hier. Er spricht von Wohnungen. Damit können irgendwie alle was anfangen. Und wenn wir zum Beispiel in Offenbarung 21 schauen, dann wird da auch ziemlich genau beschrieben, wie diese himmlische Heimat aussehen wird. Diese neue Erde, von der dort gesprochen wird. Da lesen wir von einer goldenen Stadt, dem neuen Jerusalem. Die Mauern sind mit Edelstein versetzt, die Tore mit Perlen. Es ist alles unvorstellbar schön und prunkvoll. Und auch an anderen Stellen, wo Gott Menschen begegnet, da steht oft was von Edelstein oder von einer Glasplatte, wo die Füße von Gott irgendwie drauf sind oder sein Thron. Es ist alles immer sehr, sehr schön beschrieben. Und ich glaube, wenn wir dann wirklich mal dort sein werden, dann wird es auch alles übersteigen, was wir uns vorstellen können. Also selbst so ein Schloss oder irgendein Palast, das wird daran nicht daran kommen, wie schön es wird. Aber das Wichtigste ist eigentlich nicht, dass es schön aussieht, sondern dass Gott bei den Menschen wohnen wird. Dass er alle Tränen abwischt von unseren Augen, dass kein Leid mehr da sein wird und dass aller Schmerz vorbei ist. Und Jesus, der geht voraus, um uns diesen Ort vorzubereiten. Er sagt, vertraut Gott und vertraut mir. Es wird einen Ort geben, eine neue Erde, an dem die Mächtigen dieser Welt keine Macht mehr haben werden. Und ich finde es gerade in diesen Krisenzeiten etwas sehr Tröstliches. Aber was mich noch mehr fasziniert, ist, dass nicht nur wir Sehnsucht nach Gott haben, sondern dass er auch Sehnsucht nach uns hat. Wie ich es schon gerade gesagt habe, das Ziel ist nicht, dass wir mal eine schicke Hütte haben werden, sondern das Ziel ist die direkte Gemeinschaft mit Gott. Jesus sagt, ich will euch zu mir nehmen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Und er selbst hat den Weg frei gemacht, damit wir da sein können, wo er ist. Weil er uns so sehr liebt und weil er sich Gemeinschaft mit uns wünscht. Und diese Zusage einer Heimat, die gilt für uns, wenn wir daran glauben, dass Jesus der Weg zu Gott ist. Zu wissen, dass ich so ein Zuhause habe, eine unvergängliche Heimat bei Gott, das gibt mir gleichzeitig auch die Freiheit, unterwegs zu sein. Denn es geht nicht darum, dass man sich in irgendwelchen Fantasien oder Bildern einer künftigen Heimat verliert und nur da sitzt und wartet, bis Jesus endlich wiederkommt. Sondern Jesus gibt diese Vision einer Zukunft uns als seinen Nachfolgern mit, damit wir ermutigt sind, seinen Weg zu gehen. Das ist nicht nur ein Trost, sondern es ist gleichzeitig eine Ermutigung, mit Jesus unterwegs zu sein. Wir sind mit Jesus unterwegs und wir sind auch berufen, unseren Weg hier in der Welt zu gehen. Die Gewissheit einer Heimat gibt mir die Freiheit, unterwegs zu sein. Ich finde das einen ziemlich schönen Satz irgendwie, weil wenn ich weiß, dass ich ein Zuhause habe, Zuhause bei Gott, der ja auch in mir wohnt, dann kann ich auch mutig vorangehen und unterwegs sein mit Jesus. Und das Unterwegssein ist der dritte Aspekt, den Jesus hier aufgreift in seiner Rede. Erstmal provoziert er seine Jünger so ein bisschen, indem er sagt, und wo ich hingehe, dahin wisst ihr ja den Weg. Und dann kommt Thomas, der ja bekannt dafür ist, dass er sie nicht einfach zufrieden gibt mit irgendwelchen Spekulationen und rätselhaften Aussagen, die Jesus manchmal so von sich gibt. Und der fragt dann ohne Zögern, Herr, wir wissen doch überhaupt nicht, wo du hingehst. Wie sollen wir dann den Weg dahin kennen? Und dann antwortet Jesus mit einem sehr bekannten Satz, wahrscheinlich auch ein sehr viel diskutierter. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Voll die Hammeraussage, finde ich. Und auch ein bisschen mysteriös so. Ich bin der Weg. Was heißt es, dass Jesus der Weg ist? Der Weg ist eine Person. Noch konkreter, der Weg ist die Beziehung zu einer Person, zu Jesus. Und das ist kein Navi, was uns immer genau sagt, okay, in 50 Metern links abbiegen und dann geradeaus und dann liegt das Ziel auf der rechten Seite. Thomas hätte sich wahrscheinlich so ein Navi gewünscht oder zur damaligen Zeit dann eher eine Karte, wo dann genau der Weg eingezeichnet ist. Und ich glaube, wir wünschen uns das auch oft. Aber Jesus, der antwortet anders. Er sagt, ich bin der Weg. Und diesen Weg zu gehen, das heißt, in Beziehung mit Jesus zu leben und ihm zu vertrauen, da geht es nicht um eine exakte Wegbeschreibung. Und so erleben wir das auch nicht in unserem Christsein, dass man immer genau, dass es auf alle Antworten immer genau die eine richtige, auf alle Fragen immer genau die eine richtige Antwort gibt. Wenn du dich nur so und so verhältst, wenn du nur diese Regeln einhältst, dann kommst du zu Gott. Aber wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann finde ich, kann man das nicht so sagen, dass er genau eine genaue Wegbeschreibung ist, wie man zum Vater kommt. Sondern an Jesus zu glauben, ist der Weg. Und er hat uns durchaus auch Anweisungen gegeben für diesen Weg. Dieses Ich bin der Weg hängt nicht einfach so im luftleeren Raum. Das bedeutet auch nicht, dass alles egal ist, wie wir leben. Ich würde sagen, es gleicht eher einem Kompass, der die Richtung angibt. Indem wir uns an dem orientieren, was Jesus sagt, gehen wir diesen Weg mit ihm. Und Jesu Weg war ein Weg der Hingabe an Gott und der Selbstaufgabe. Das war kein einfacher Weg. Und oft widerspricht es auch dem, was wir aus menschlicher Sicht vielleicht logisch finden. Zum Beispiel, Jesus sagt in Markus 10, ich bin gekommen, um zu dienen und nicht mir dienen zu lassen. Und er ruft auch uns als seine Nachfolger auf, einander zu dienen. Aber wie schwer fällt uns das? Wie oft denken wir, oder ich kann jetzt auch nur von mir reden, wie oft denke ich, oh, ich will jetzt eher irgendwie gut dastehen vor den anderen und irgendwie zeigen, was ich kann. Oder ein anderes Beispiel, Jesus ruft uns auf, einander zu vergeben. Aber wie oft poche ich lieber auf mein eigenes Recht und denke, oh, das kann ich doch jetzt nicht auf mir sitzen lassen, ich kann doch jetzt nicht einfach so vergeben. Aber Jesus hat mir alles vergeben. Und aus menschlicher Sicht scheint es oft unmöglich oder voll schwer. Aber Gott ist selbst ans Kreuz gegangen, um genau das möglich zu machen. Er hat durch Jesus einen Weg eröffnet, jenseits von Rache und Hass. Und nur weil er das selbst getan hat, können wir lieben, wo Hass ist, Frieden stiften, wo Krieg herrscht und dienen in einer Welt, in der jeder lieber auf sich schaut. Weil nämlich Gott schon für Gerechtigkeit gesorgt hat. Weil er in Kreuz und Auferstehung alles vollbracht hat. Deshalb müssen wir nicht mehr verzweifelt auf uns schauen, dass wir ja nicht zu kurz kommen, weil Jesus nämlich am Kreuz gesagt hat, du bist es wert, dass ich mich für dich hingebe. Du bist unendlich geliebt. Und es ist unsere Entscheidung, ob wir das annehmen wollen oder ob wir darauf reagieren wollen. Ja, was heißt Nachfolge für dich? Nimmst du nur das mit, was sich gut anhört und was irgendwie bequem ist? Oder bist du auch bereit, bestimmte Dinge loszulassen und dich von Jesus verändern zu lassen? Dass Jesus der Weg ist, das offenbart uns gleichzeitig auch Gottes Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Und Wahrheit ist nicht nur einfach für Wahrheiten bestimmter Aussagen. Unsere Definition von Wahrheit ist oft, ja, 2 + 2 = 4. Das ist wahr. Wenn die Aussage und die Wirklichkeit übereinstimmen, dann ist das wahr. Aber im hebräischen Denken hat Wahrheit sehr viel mehr mit Beziehung zu tun. Das hebräische Wort Emet, das bedeutet auch so viel wie Treue, Zuverlässigkeit, ein ja, Gewisssein. Da ist also viel mehr Weite drin als in unserem ja, manchmal sehr engen Wahrheitsbegriff. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann heißt es, dass in ihm Gottes Treue sich zeigt. In Jesus wird deutlich, dass Gott zu uns Menschen hält, dass er uns liebt, dass er ja nichts unterlassen hat, um ja, uns aufzusuchen und uns zu sich zu ziehen. Das hat er gezeigt, indem er selbst Mensch geworden ist und ja, eins geworden ist mit den Leidenden. Und schließlich sagt Jesus, ich bin das Leben. Das sagt Jesus, der wenig später am Kreuz stirbt. Ich bin das Leben. Und er sagt es, weil er weiß, das ist nicht das Letzte. Weil er den Tod überwunden hat, weil er lebt. Und Jesus ist Gottes Protest gegen eine Todeswirklichkeit, gegen den Tod. Er lässt ihn nämlich nicht im Grab, sondern er erweckt ihn vom Tod. Und wer daran glaubt, der wird ebenfalls leben. Ich bin der Weg. Das sagt Jesus, der wenig später am Kreuz hängt, da wo alle Wege zu Ende sein scheinen. Ich bin die Wahrheit, sagt er, wenn die Lügen über ihn scheinbar triumphieren. Und ich bin das Leben, sagt Jesus, wenn sein toter Körper im Grab liegt, wenig später. Ja, um diese Worte zu verstehen, ist eine Glaubensperspektive notwendig. Jesus konnte das nur sagen, weil er von dem überzeugt war, was noch nicht sichtbar war. Das lesen wir auch im Hebräerbrief. Der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Kannst du auf das vertrauen, was Gott sagt, was er dir zusagt? Oder glaubst du nur das, was du sehen und fühlen kannst? Ich erlebe gerade, dass Glauben oft auch warten heißt. Dass das Warten heißt darauf, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Und mir fällt es oft sehr schwer, deswegen predige ich heute auch zu mir selber. Und ich will uns ermutigen, daran festzuhalten, dass Gott gut ist und dass er seine Versprechen hält. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Erstmal spricht Jesus seinen Jüngern zu, ihr seid auf dem richtigen Weg. Ich bin der Weg, über den ihr zum Vater kommt. Und gleichzeitig ist es nicht nur eine Zusage an seine Jünger oder an uns, sondern es ist auch etwas, was für alle gilt. Es ist eine Einladung an alle, Jesus zu folgen. Und dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, das klingt drastisch, absolut. Und gerade in unserer Zeit ist es auch was besonders Anstößiges, irgendwie zu sagen, ja, das ist aber die einzige Wahrheit. Aber wenn ich zum Beispiel in Johannes 3, Vers 17 lese, dann klingt dieser Satz für mich nicht ausschließend, sondern eher einladend. Da lesen wir, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Es ist also nichts, womit man Menschen irgendwie unter Druck setzen sollte oder sagen muss, okay, du musst dich jetzt aber entscheiden, sondern es ist eine Einladung, diesem Jesus zu folgen, weil er der Weg zum wahren Leben ist, zu einem Leben in Fülle. Und wenn du das jetzt hörst und irgendwie stutzt und denkst, boah, das macht mich irgendwie wütend oder weiß nicht so genau, dann will ich dich bestärken darin, dem mal nachzugehen, dem mal auf den Grund zu gehen, diesem Gefühl. Und an alle, die ja schon mit Jesus gehen, uns will ich ermutigen, diesen Weg weiterzugehen und auch anderen davon zu erzählen. Letztlich sind es nämlich auch nicht wir, die die Herzen verändern, sondern Gott selbst. Und das Beste ist ja, dass wir auf diesem Weg nicht alleine gehen. Es ist ja nicht so, dass Jesus gesagt hat, ja, ich bin der Weg und ich gehe jetzt und lasse euch alleine, sondern er geht ja mit uns. Der Heilige Geist lebt in uns und Gott ist gegenwärtig, auch auf diesem Weg. Er hat uns nicht als Waisen zurückgelassen. Sein Heiliger Geist kam als Tröster, als Lehrer, als Beistand zu uns. Das feiern wir dann nächste Woche an Pfingsten. Jesus nahm Abschied von seinen Jüngern. Aber er lässt alle, die ihm vertrauen, nicht einfach nur zurück, sondern er bereitet uns als seine Jünger eine Heimat im Himmel vor. Und bis dahin sind wir unterwegs. Auf diesem Weg mag kommen, was wolle, aber unsere Heimat bei Gott, die ist gewiss. Jesus hat es uns versprochen. Ja, Herr, ich danke dir, dass du eine Heimat für uns hast. Ich danke dir, dass du uns nicht alleine zurückgelassen hast in dieser Welt und dass du uns ermutigst, dir nachzufolgen, diesen Weg zu gehen. Ich danke dir, dass es ein Weg ist, der abenteuerlich ist, der Veränderung mit sich bringt. Und ich danke dir, dass wir aus deiner Gnade schöpfen können, dass wir immer wieder neu anfangen können, da wo wir in Sackgassen geraten. Und ich danke dir, dass wir uns daran festhalten können, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Jesus, ich danke dir für das, was du getan hast am Kreuz. Und ich bitte dich, dass wir das immer mehr in unserem Leben merken, wie du uns rettest, wie du uns erlöst, dass wir das in unserem Herzen annehmen können und das ganz tief in uns eine Gewissheit ist. Dir sei Lob und Ehre. Amen.